Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Cloud und Deutlich. Und dieses Mal haben wir den Hendrik Poth, den Schwachstellen-Scan-Gott, mit dabei. Wir hatten einmal eine Folge aufgenommen, wo es genau um diesen Fall geht, also Schwachstellenanalyse, was man da alles so erlebt am Tag und so weiter und so fort. Und diesmal schauen wir uns aber eher an, wie man diese Schwachstellen schließen kann, anhand eines Angriffes, der erfolgreich war. Also viel Spaß bei der neuen Folge und let's go nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Cloud und Deutlich, eurem NetPlans-Podcast rund um die IT-Welt. Mein Name ist Nicole Wiske und ich bin der Host dieses Podcasts und natürlich freue ich mich, dass du wieder dabei bist. In unseren Folgen tauchen wir tief in die IT-Welt ein und bringen dir spannende Gespräche, interessante Gäste und wertvolle Einblicke zu aktuellen Themen mit. Wenn dir der Podcast also gefällt, lass doch gerne dein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Hendrik!
Hi Nicole.
Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir über ein Thema sprichst, was super wichtig ist, super interessant ist und natürlich auch eine Fortsetzung von unserer letzten gemeinsamen Folge über die Schwachstellen. Wir haben ja schon von dir gelernt, du besuchst Unternehmen, gehst da ein bisschen rum, schaust mal zum Beispiel auch, wenn du vor Ort dann da bist, was sind da so für Schwachstellen generell, ne? Stöpselst dich mal irgendwo an, wo du dich anstöpseln kannst und sagst dann, ist nicht so gut, weil ich komme überall rein. Und das soll ja eben nicht so sein. Und deswegen finde ich super cool, dass wir heute auch generell mal darüber sprechen, wie man denn überhaupt diese Schwachstellen überhaupt schließt. Also damit wir uns auch mal ein Bild machen können, wo fängt das Ganze an, wo hört das Ganze auf. So, und meine erste Frage, die dann auch schön für den Start natürlich gilt, ist, wie sieht denn überhaupt so ein Angriff aus? Also was ist überhaupt ein Ziel, wenn ein Angreifer sagt, hey, dein Unternehmen ist jetzt dran, was möchte der Angreifer überhaupt?
Genau, das ist, glaube ich, ein guter Start, weil es ist wichtig zu wissen, was das Ziel ist von diesen Angreifern, von denen man so hört, und was die Motivation auch dahinter ist. Und nehmen wir einfach so einen klassischen Ransomware-Fall, also so, was man leider sehr oft auch liest in der Zeitung oder im Internet, irgendwelche Fälle, klassischer Titel, Firma XY Unternehmen wurde verschlüsselt, Lösegeldforderung XY steht im Raum. Aber worum geht es denn genau? Also den Angreifern geht es eigentlich darum, letzten Endes, das ist deren schon mal täglich Brot, sage ich mal, damit verdienen die ihr Geld und die wollen einfach Unternehmen verschlüsseln, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Gleichzeitig in der Regel exfiltrieren sie auch alle Daten, die im Unternehmen online sind. Also sämtliche Dateien werden quasi rauskopiert einmal. Und dann gibt es eine Lösegeldforderung im Sinne von, hey, liebes Unternehmen, du wurdest gerade gehackt von der in der Gruppe, bitte kontaktiere uns im Darknet unter diesem Link. Und dann gibt es eine sehr klare Lösegeldforderung. Und darum geht es darum, es ist also ganz klassische Erpressung. Wenn du nicht zahlst, dann kannst du deine Systeme nicht wiederherstellen und wir verkaufen deine ganzen Daten im Internet oder im Darknet. Und das ist einmal so ganz grob zusammengefasst, das, was so ein klassischer Ransomware-Angriff ist oder das Ziel dahinter zumindest.
Okay, und jetzt müssen wir auch wissen, okay, wir sagen mal jetzt, wir bröseln ja gerade so einen Angriff einfach mal komplett auf. Also wir gehen jetzt mal einfach davon dass wir ein Unternehmen sind, Angriff war jetzt erfolgreich, wir wurden verschlüsselt. Und was aber jetzt? Also was ist jetzt der nächste Schritt, den man machen sollte? Oder was ist eigentlich normalerweise der nächste Schritt?
Naja, ich glaube, in dem Moment, wenn du morgens auf die Arbeit kommst und nichts geht mehr, ist es ja schon ein bisschen zu spät. Und dann ist aber auch wichtig, gerade in diesen Momenten auch, wenn man da steht und ich sag mal, das Kind ist in den Brunnen gefallen und nichts funktioniert mehr, ist es halt super wichtig, einen Plan zu haben. Es ist, glaube ich, keine Situation, die angenehm ist und keine Situation, wo man noch rational denken kann, vor allem nicht, wenn man vielleicht die Verantwortung über die IT hat oder als Geschäftsführer und Verantwortung für das ganze Unternehmen und die Mitarbeitenden hat. So ein Angriff kann ja auch immer schwerwiegende Folgen haben.
Ja, klar.
Und dann ist, glaube ich, umso wichtiger, dass man in dem Moment auch einen Plan hat, was man machen muss. Und Plan kann man fast wörtlich nehmen. Also da gibt es ja beispielsweise ein Notfallhandbuch oder ein IT-Notfallhandbuch, wo eben ein Ablauf beschrieben ist, was in solchen Fällen zu tun ist. Also ich nenne es mal so eine Art Leitfaden. Und das hilft halt so ein bisschen, die Ruhe zu bewahren, wenn man so weiß, okay, wir gehen jetzt strukturiert vor. Und ich glaube, wichtig ist aber auch, sich da Unterstützung zu holen. Einfach ein Forensikunternehmen oder Instant Response Unternehmen, was dann einfach auch, naja, das Ganze begleitet und dann ja, hilft bei der Aufarbeitung. Und diese Notfallhandbücher beschreiben aber auch vielleicht Situationen, schon, wenn ein Angriff erkannt wird, wenn es noch gar nicht so weit ist, bis zum Worst Case, sage ich mal, was zu tun ist. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, ein Thema, was oft vernachlässigt wird, weil das halt, ich sag mal, keine technische Komponente ist, in dem Sinne, dass ich was absichere. Es ist halt eher was Organisatorisches oder Strukturelles. Aber das erlebe ich ganz oft, dass so ein Notfallhandbuch gar nicht existiert oder es nur heißt, ja, sind wir dran, wollen wir schon seit 3 Jahren machen, aber haben wir noch nicht angefangen, weil ich glaube, klar, immer andere Sachen vielleicht im Vordergrund standen, aber ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich was ist, was Sinnvolles zu haben.
Ja. Würdest du so aus dem Bauchgefühl aber auch sagen, die einen Notfallplan haben, sind dann tatsächlich, sei es jetzt mal, das Unternehmen wurde trotzdem, also beide Unternehmen wurden jetzt trotzdem erfolgreich irgendwie verschlüsselt, dass das Unternehmen aber mit einem Notfallplan tatsächlich besser wieder oder schneller wieder ans Arbeiten kommt? Oder wie sieht das da aus?
Das glaube ich schon, ja. Also
ich glaube, pauschal ist es schwierig zu sagen.
Aber darum geht es ja auch, weil auch Zeit ist Geld leider an dem Tag, ist immer ein blöder Satz. Aber ich meine, wenn jetzt mal Produktions- oder produzierendes Unternehmen, die Bänder stehen still, dann ist man so krass, da ist ja auch Zeit ist Geld. Ja, und wenn ich halt einen Plan habe, im besten Fall kommt es natürlich gar nicht so weit, aber wenn ich da einen Plan habe, wie ich vorgehe in so einem Worst Case, ist man halt viel effizienter in der Wiederherstellung vielleicht auch oder in den Maßnahmen, die man ergreifen muss, um halt wieder ans Laufen zu kommen etc. Gibt es verschiedene Abstufungen, was alles in so einem Notfallhandbuch inbegriffen ist, aber da kann man drüber streiten, ob es jetzt einen Wiederanlaufplan nochmal extra gibt etc. Aber mir geht es halt darum, dass man allgemein sich darüber Gedanken macht und auch eben diese Pläne halt hat und auch aktuell vorhält. Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Mhm. Ich stelle mir immer sowas vor, wenn jetzt irgendwann mal rauskommen sollte, man wurde zum Beispiel verschlüsselt oder so, da geht es bei mir aus, oder sieht es bei mir so aus wie mit SpongeBob, wenn er irgendwas merkt und dann einfach nur noch wild überall rumläuft und alles. So stelle ich mir das dann einfach vor, ohne Plan. Ja, also man läuft wie so ein blindes Huhn irgendwo hin und denkt sich, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Alle Server abclaimen und was machen wir? Da haben wir zum Beispiel ein tolles Video selbst von NetPlans mal gemacht, dieses Security-Video. Aber es ist halt einfach irgendwie, also klar, so einen Plan zu haben ist toll, aber das muss man halt einfach machen. Also wie du schon sagst, also du bist ja Befürworter dafür, weil es gibt einen Grund, warum man sowas machen sollte, aber es ist schön, einfach an die Hand genommen zu werden. Ist auch tatsächlich gleich ein gutes Thema für
die Awareness. Das stimmt. Deswegen auch Unterstützung zu holen. Weil das ist keine Situation, in der man stecken möchte. Und ich glaube, das hilft ungemein, wenn noch einer von extern das ein bisschen nüchterner betrachtet. Weil man dann ja vielleicht anders an die Sache rangeht in dem Moment.
Definitiv. So, und dann, wie du schon sagst, Zeit ist Geld, ist ein doofes Sprichwort. Dann gibt es auch noch ein anderes Sprichwort, das heißt kein Backup, kein Mitleid oder in dem Fall einfach, wenn das Unternehmen verschlüsselt ist, kann man denn sagen oder davon ausgehen, eventuell, dass das Backup auch unsere letzte Hoffnung ist?
Es ist leider so, dass es, also wenn jetzt mal ein klassischer Ransomware-Angriff sehr erfolgreich war und wirklich alle Systeme unwiderruflich verschlüsselt sind, dann ist es der letzte Strohhalm, den du halt hast. Und deswegen ist es umso wichtiger, ein valides und ransomware-sicheres Backup zu haben. Und bei der Überprüfung meiner Sicherheitsanalysen stelle ich auch immer wieder fest, dass es Backups gibt. Klar, das ist auch gut, das ist auch wichtig. Aber dass die vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, ransomware-sicher sind. Und das ist auch die Frage, ab wann ist ein Backup ransomware-sicher? Es muss halt so geschützt sein, dass es nicht manipulierbar ist, wenn sich ein Angreifer im Netz bewegt und gewisse Berechtigungen schon hat. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Es muss halt so, halt wie gesagt, geschützt sein, dass es halt dem Angreifer nicht möglich ist, das Backup zu kompromittieren oder zu verändern, zu löschen etc. Und im besten Fall habe ich dann auch nicht nur ein Backup, was irgendwo online ist, also auf irgendwelchen Storages, sondern zusätzlich das noch auslagere, sei es auf Tape oder in der Cloud etc. Also je mehr Backup-Ziele ich habe, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass im Falle eines erfolgreichen Angriffs irgendein Backup noch valides und vollständiges und nicht kompromittiert ist.
Im besten Fall.
Im besten Fall, genau.
Richtig. Da gibt es ja auch so ein paar, in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, ob man das Regeln nennt oder nicht, aber man sagt ja teilweise, dass, oder man sollte das machen, das ist so eine kleine, wie nennt man das, mir fällt das Wort Härtung. Nicht ein. Bitte?
Härtung?
Ja, schon. Also, dass es zum Beispiel so ist, dass der Backup-Server nicht Mitglied der Domäne sein soll?
Genau,
aus welchem Grund? Also einfach nur, damit du es auch mal...
Richtig, ja, guter Punkt. wir kommen gleich noch drüber zu sprechen, warum das Thema Active Directory auch wirklich sehr wichtig ist, um das auch zu schützen. Weil Ziel vom Angreifer ist ja, ich hatte es eben ganz kurz erläutert, die Daten zu exfiltrieren in der Regel und die Systeme zu verschlüsseln. Mhm. So, um das zu erreichen, muss ich halt, ich sag mal, eine hohe Berechtigungsstufe in meinem Netzwerk erreichen. Das ist in der Regel der Domain-Administrator oder zumindest die Berechtigung eines Domain-Administrators irgendwie erhalten, damit ich die Möglichkeit habe, die Systeme zu verschlüsseln und an alle Daten ranzukommen. Mhm. Wenn das mein primäres Ziel ist während dieser Angriffsphase und ich sehe als Angreifer, das Backup oder der Backup-Server ist Domainmitglied und ich habe ja sowieso als Ziel, die Domäne zu kompromittieren, ja super, zwei Fliegen mit einer Klappe, weil dann muss ich mich ums Thema Backup gar nicht mal so kümmern, weil ich bin schon drin. Durch meinen Domain-Administrator-Backup-Server in der Domäne, kann ich auch direkt die Backup-Jobs löschen, keine Ahnung, was die Backups löschen. Und wenn ich weiß, na, die Daten werden, keine Ahnung, einen Monat lang irgendwie noch offline aufbewahrt oder so, dann manipuliere ich einfach den Job und das haben wir leider auch schon gesehen, dass das passiert. Die Angreifer sind ja auch sehr gut in dem, was sie tun, manchmal nicht alle, aber es gibt sehr, sehr gute, leider. Die manipulieren dann den Backup-Job, dass der noch valide aussieht, warten dann, ich sag mal, 30 Tage mit dem finalen Angriff, bis dann die Retention, also diese Vorhaltezeit vom Backup abgelaufen ist, schlagen dann erst zu. Dann denkt man erstmal im Moment, ja, okay, ich habe ja ein Backup, was archiviert ist, leider nur 30 Tage vielleicht, und stellt dann fest, dass aber das Backup die letzten 30 Tage gar nicht mehr richtig geklappt hat oder nur noch Schwachsinn gesichert worden ist. Auch das haben wir schon gesehen. Okay. Und dann stehst du dann da.
Das heißt, der Backup-Job hieß eigentlich sonst wie sonst auch immer, aber die Daten, die dann am Ende in Anführungszeichen nicht gesichert wurden.
Es waren irgendwelche Daten, mit denen man nichts anfangen konnte. Ah, krass. In dem Fall, das hat auch keiner irgendwie überprüft. Und das sind dann dazu Themen. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, den Backup-Server an sich schon mal abzusichern. Gibt es halt verschiedene Maßnahmen. Auch da das Thema Backup, da hat mein Kollege oder unser Kollege Bastian Reis einen sehr interessanten Podcast hier auch mit dir aufgenommen. Also da gerne nochmal reinhören. liebe Grüße. Und genau.
Ja, und dann habe ich auch die nächste Frage. Backup sollte sicher sein. Also wir haben jetzt erstmal gelernt, sollte nicht in der Domäne sein, wegen, na, wenn man eh angegriffen wird und der dann zufälligerweise auch den Domain-Admin hat. Schlecht. Wie sieht es denn aus mit MFA, jetzt gerade auch im Backup-Bereich?
Ja, MFA ist ja ein wichtiges Thema, das hört man überall. Das werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen im Verlauf. Aber auch beim Backup-Server, auch sowas sollte entsprechend abgesichert sein, dass selbst wenn es ein Angreifer schafft, an die Credentials, also an die Zugangsdaten von dem von einem Admin-Benutzer, von der Veeam-Konsole, nenn ich es mal so, Backup-Konsole zu kommen, dass man das auch noch mit einem zweiten Faktor schützt. Einfach um noch eine zusätzliche Hürde zu haben, dass der Angreifer es nicht schaffen kann, im besten Fall das Backup zu manipulieren. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Maßnahmen, die man treffen sollte und treffen kann, um das Backup zu immunisieren und zu härten. Und auch da haben wir zum Beispiel bei uns ja entsprechende Techniker, die eben genau das tagtäglich machen, Backups härten in den Umgebungen, mit den Kunden ins Gespräch gehen, wie können wir das Backup sicherer gestalten, wie können wir es aufbauen, weil da gibt es ja auch nicht pauschale Aussage, so muss es machen, das muss man auch immer individuell für jedes Unternehmen betrachten. Und genau.
Und wenn wir jetzt über all das sprechen, aber wie kommt denn jetzt überhaupt der Angreifer ins System, wo wir gerade schon mal kurz über das AD gesprochen haben?
Genau. Naja, nehmen wir mal an, der Angreifer ist schon irgendwie im Netzwerk drin und will jetzt Domain-Administrator werden, damit er halt seine Angriffe fortsetzen kann. Da kann man es ihnen halt leicht oder schwer machen. Ich sage immer, man muss dem Angreifer so viele Hürden, wie es nur geht, in den Weg legen. Und es ist, das fällt mir zumindest bei unseren Überprüfungen oft auf, dass die Active Directory-Umgebung nicht immer, naja, einen gewissen State of the Art der aktuellen Zeit irgendwie an Sicherheitseinstellungen aufweist und dass gewisse Sachen nicht beachtet werden. Zum Beispiel, dass veraltete Authentifizierungsprotokolle genutzt werden. Und damit hat es ein Angreifer schon relativ leicht, irgendwie an Kennwörter zu kommen. Das ist einfach.
Was wäre das zum Beispiel?
Sowas wie NTLM v1, wo Microsoft selbst sagt, bitte nutzt es nicht mehr, das Protokoll. Sehen wir tatsächlich immer noch sehr häufig, dass es im Einsatz ist. Und das macht es, wie gesagt, dem Angreifer relativ leicht, dann damit irgendwie auch einen Angriff fortzufahren. Ein anderes Thema wäre auch sowas Organisatorisches, dass zum Beispiel eben, ich sag mal, innerhalb der IT nicht jeder irgendwie gleichzeitig Domain-Administrator ist. Das sind auch so Sachen, dass man beispielsweise ein Admin-Tiering-Konzept einführt, also so ein Rollenkonzept, dass es Domain-Administratoren gibt, aber die bitte dann auch nur genutzt werden, um gewisse Tätigkeiten zu machen bei der Verwaltung der Domäne, aber dass die jetzt nicht genutzt werden, um ein Programm auf dem Client zu installieren. Also davon muss man weg, dass man wirklich diesen Benutzer oder einen Benutzer mit dieser hohen Berechtigung für alltägliche Dinge nutzt. Ne? Das muss einfach aufhören, weil das macht es den Angreifer auch wieder leichter. Je mehr diese Administrator oder Administratoren mit dieser Berechtigung angemeldet sind und angemeldet werden, gibt es immer irgendwelche Angriffsszenarien, um an die Kennwörter zu kommen. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und deswegen macht es Sinn, ein Rollenkonzept einzuführen. Das machen wir unseren Kunden auch im Zuge der AD-Härtung, die wir bei den Kunden einführen, dass wir dann beispielsweise vierstufiges Admin-Rollenkonzept einführen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger und guter Schritt. Und dann gibt es allgemein bei der Überprüfung vom AD sind verschiedene Sachen, die wir einfach durchgehen mit dem Kunden und die Umgebung prüfen, dann Empfehlungen aussprechen, was wir dann noch ändern würden, um es einfach noch sicherer zu machen per se.
Was ich noch aus meiner Technikzeit kenne, ich bin jetzt noch nicht so alt und noch nicht so lange da weg, aber was ich auch immer miterlebt habe, ist ja auch gerade, wenn du so über das Admin-Tiering und alles sprichst, ich finde so, also für mich persönlich das Erste, was ich immer so gemerkt habe, ist, wenn jetzt ein User selber oder selbstständig sich Programme auf seinem Firmenlaptop installieren kann. Ne? Also, dass der User selber so gefühlt alles machen kann, also Local Admin ist auf seinem PC. Das ist ja auch schon nicht toll.
Das überprüfen wir tatsächlich auch. Und auch das kommt immer mal wieder vor, dass die normalen Benutzer auf ihrem Endpoint, auf ihrem Laptop beispielsweise lokale Administratorenrechte haben. In der Vergangenheit hat man das öfter gemacht. Das ist halt relativ einfach, weil dann kann sich jeder installieren, was er will. Aber es birgt natürlich auch das Risiko, nehmen wir mal, ein Angreifer schafft es, irgendwie auf den Laptop zuzugreifen oder mit diesem Anmeldedaten von den Benutzern und hat dann direkt schon mal zumindest lokale Berechtigungen und hat ja auch nochmal, das hat ja ganz andere Auswirkungen, als wenn er sie noch nicht hätte.
Ja.
Das zum einen und zum anderen sehen wir auch, ich hatte letztens tatsächlich einen Fall, es war Spearphishing bei einem Unternehmen und der Geschäftsführer hat eine Phishing-Mail bekommen, hat da drauf geklickt, die Credentials sind quasi einmal abgeflossen und er war Domain-Administrator und das geht in der heutigen Zeit. Also es ist eigentlich schon als No-Go zu bezeichnen.
Ja,
das muss man natürlich vermeiden. Und da müssen wir einfach die Leute auch dahingehend entsprechend beraten und aufklären, dass das wichtig ist, dass einfach das nicht mal zeitgemäß ist.
Richtiger Punkt. Kommen wir aber auch gleich zu, bevor du mir meine Punkte hier wegnimmst. Okay. Aber wie kann man denn jetzt erkennen, okay, jetzt haben wir zum Beispiel dieses Admin-Tiering eingerichtet, also dass es verschiedene Rollen gibt als Administratoren und nur bestimmte User haben zum Beispiel diese Rechte. Wie kann man denn jetzt aber trotzdem so feststellen, okay, irgendwas sieht denn doch gerade im Hintergrund komisch aus? Also wie kann man das überhaupt einsehen? Also gibt es da überhaupt irgendwas?
Genau, also im Active Directory ist es halt wichtig, ein Monitoring drauf zu haben auch, dass auch so Anmeldeverhalten, wenn sich plötzlich ein Domain-Administrator irgendwo anmeldet und das ist was man jetzt als untypisch erachtet, weil die Uhrzeit untypisch wäre oder das Gerät, wo er sich darauf anmeldet, einfach untypisch wäre für das Unternehmen. Also gibt es verschiedene Sachen, die man monitoren kann.
Auch die Location, woher sich dieser User anmeldet?
Das wäre dann im Kontext von also Microsoft 365.
Mit Geoblocking
genau,
oder so.
Genau, dass man auch schauen kann. Genau, das wäre auch eine Anomalie, die zu erkennen. Sollte man auch erkennen. Das ist also in vielen Bereichen ein wichtiger Punkt, eben diese Visibilität zu haben und dass man eben solche Anmeldeverhalten oder auch generell Anomalien, ob es jetzt im Netzwerk ist oder im Active Directory, dass man die erkennt. Und das ist per Default halt erstmal nicht so. Das heißt, man muss da auch irgendwie dieses Monitoring erstmal haben. Und auch das haben wir bei unserer AD-Härtung, führen wir auch in der Regel dieses AD-Monitoring ein, dass eben solche Sachen alarmiert werden. Und das ist auch unheimlich hilfreich und das deckt auch, wenn man das einführt, schon das ein oder andere oder die eine oder andere Überraschung auf, wenn man sagt, huch, was passiert da denn die ganze Zeit? Das ist immer ganz praktisch. Dann fällt das mal auf, wenn man das mal einführt, weil man dann erstmal die Daten hat und sieht, was passiert. Und das ist zum einen das Thema, dass man halt, wie gesagt, Beispiel im Active Directory eben das monitort, genauso wie du es auch schon gesagt hast, Thema Microsoft 365, wenn man der Login ist, plötzlich aus dem Land und ich sag mal, ob jetzt Fernost oder USA und derjenige sitzt aber sonst nur in Deutschland, das ist ja auch ein untypisches Verhalten.
Und macht gerade nicht zufällig Urlaub
dort. Genau, das wäre dann okay.
Ja.
Aber dann ist ja die Frage, A, ist es per se schon mal erlaubt? Das wäre auch schlecht. Dann kommen wir zum Thema Conditional Access, dass man das eben auch einschränkt. Aber auch, dass man alarmiert wird, wenn so ein Login versucht aus einem anderen Land vielleicht kommt. Ne? Also das ist halt auch wichtig, das zu sehen.
Kann ich mir das aber so vorstellen, da muss immer irgendjemand, wie man das so aus den Filmen kennt, mit 15 Monitoren da sitzen und sich die ganzen Loggings, also die ganzen Logs anschauen? Oder wie wird sowas, also wird da sowas direkt dann irgendwie gemeldet oder muss man immer irgendwie da drauf schauen, aktiv?
Also, genau, es kommt ein bisschen auf die Lösung, aber die Lösungen, die diese Funktion bieten, die melden das dann. Also du kannst es nachgucken, kannst natürlich auch gerne den ganzen Tag auf den Monitor starren und es gibt auch bestimmt gewisse Bereiche, wenn ich an so einen SOC denke, die das machen. Nein, aber es gibt natürlich entsprechende Detektionen bei dem System dahinter, bei der Lösung, die ich einsetze, die das eben sehen und richtig auch darstellen können und alarmieren. Ja.
Okay, und wir hatten ja auch, ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, das ist auch dein tägliches Brot. Warum auch in dem Falle jetzt, okay, wir haben jetzt schon ein paar Sicherheitseinstellungen durchgeführt und jetzt sind wir die schon durchgegangen, aber viele Unternehmen haben ja immer noch klassische Antivirenprogramme. Warum die jetzt nochmal immer noch nicht quasi oder ans Limit kommen, also einfach nicht mehr ausreichen? Also.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. So ein klassischer AV-Schutz oder Antivirenprogramm, wenn es sehr klassisch ist, entdeckt er halt, sag mal, Viren patternbasiert. Ja. Das ist halt nicht mal das, was man heutzutage, was Angreifer gar nicht mehr so machen.
Mit KI und den ganzen Kram.
Genau, diese ganzen fancy Kram gar nicht können. Dann erkennst du aber auch nicht, wenn ein Angreifer sich irgendwie fileless im Netzwerk bewegt. Also es gibt ja nicht mehr der Virus, der ausgeführt wird, wie das mal vor zig Jahren war. Sondern es wird sich dann irgendwie, also die tarnen sich auch gut. Und wenn sie mal Zugriff auf ein System hatten, versuchen sie halt unbemerkt, auch teilweise nutzen sie vielleicht valide Programme in Anführungszeichen, missbrauchen diese einfach, das ist dann nochmal schwerer zu erkennen und versuchen dann dadurch Befehle vielleicht remote auszuführen, also so Remote Execution und sowas und Files, Angriffe sehen wir halt immer häufiger und es erkennt ein, sag mal, in die Jahre gekommener Antivirenschutz halt nicht, ja? Da brauchst du schon ein bisschen mehr, du brauchst eine Anomalieerkennung und die erreichst halt auch da wieder durch Logs, eben schon so ein bisschen Monitoring vom AD, das ist so ein bisschen ähnlich wie auch auf dem Endpunkt, also auf dem Server oder auf dem Laptop, auf dem Client, dass eben, nennt man dann XDR-Telemetriedaten analysiert werden und da Auffälligkeiten erkannt werden. Also das ist zum einen richtig erkannt werden, das gibt ja auch Sachen, die sind valide und dass man auch im richtigen Moment sagt, also und zwar automatisiert, das wird der Punkt, damit keiner auf die Monitore guckt, automatisiert erkennt, okay, ich habe jetzt das gesehen und darauf ist das gefolgt und das in Summe ist ein komisches Verhalten. Jetzt erstelle ich hier meine Workbench mit Critical und dann muss sich das jemand angucken.
Okay.
Und da gibt es ja auch zum Glück von den gängigen Herstellern eben sogenannte Managed Services, wo dann 24/7 ein SOC-Team ist und das analysiert und auch reagiert und dann auch Endpunkt isoliert, User sperrt etc., um Schlimmeres zu verhindern. Also das müssen die Angriffe frühzeitig erkannt werden, weil nur so habe ich die Chance, es zu stoppen, bevor es zu spät ist. Man muss es dann sofort auch eingrenzen und eindämmen und muss halt zusehen, dass der Angreifer raus ist.
Ich finde es halt so crazy, wie groß sich dieses ganze Security-Thema überhaupt zieht, weil zum Beispiel du kannst auch nicht den ganzen Tag irgendwie nur auf Logs gucken und bist ja auch mit vielen weiteren Unternehmen beschäftigt und musst die auch retten oder halt nicht retten, aber halt einfach sicher gestalten und alles. Und dass da extra nochmal ein anderes Team drin, also wo du jetzt gerade XDR oder halt diese Managed Services erwähnt hast, dass da einfach wirklich ganze Teams, die nur tagtäglich gucken, ah okay, da sind Anomalien, bla bla bla, und darauf dann reagieren, das finde ich einfach irgendwie so faszinierend. Weil Security, und da merkt man gerade erst so, Security ist nicht einfach mal boop, Firewall hingestellt und alles ist in Ordnung, sondern da steckt so unglaublich viel mehr hinten dran. Das ist schon crazy. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen.
Genau, aber Firewall ist ein gutes Stichwort. Weil jetzt haben wir über das Monitoring vom AD gesprochen und XDR-Telemetrie von Servern und Clients, also da, wo ein Agent drauf ist. Aber es gibt ja auch viele im Netzwerk viele Systeme, wo du keinen Agent installieren kannst. Also gerade im Zeitalter IoT, es ist alles irgendwie im Netzwerk und keiner weiß, was die Geräte machen. Da kann ich auch keinen Virenscanner in Anführungszeichen installieren. Deswegen ist es auch umso wichtiger, eine Anomalieerkennung im Netzwerk zu haben. Und das nächste Thema ist dann auch, wenn ich was erkenne, naja, was mache ich dann und wie weiß ich denn, was passiert ist? Und das ist dann auch wieder das Thema, diese Telemetriedatenlogs zu haben und auch lange aufzubewahren. Und jetzt, wenn die nämlich nach ein paar Tagen ja nicht mehr verfügbar sind, dann kann ich es auch schlecht analysieren, weil manchmal dauert es da so ein bisschen auch. Mm. Das heißt, die Retention ist da auch sehr wichtig, dass ich die Logs lang genug vorhalte, im Falle, wenn ich es mal brauche und analysieren muss oder Forensik betreiben muss. Und auch da ist es wichtig, dass ich aber das Thema Beispiel Logs auf einer Firewall, das wird halt also auch manchmal vernachlässigt, dass ich da entweder gar kein Logging aktiv habe. Mm. Das hat leider vor ein paar Wochen auch ein erfolgreicher Ransomware-Angriff von einem Unternehmen. Und wir wollten uns die Logs von der Firewall ziehen und es waren gar keine Logs angeschaltet. Also haben im Dunkeln getappt, wussten nicht, was passiert ist. Wir hatten null Daten. Ja. Und,
weil das vielleicht einfach irrelevant erschienen ist? Oder?
Ja, weiß ich nicht. Hat sich vielleicht da keiner Gedanken gemacht früher. Es war auch kein Kunde, den wir irgendwie betreut haben. Mhm. Aber wir achten da immer schon drauf und beraten noch dahingehend, dass es wichtig ist, Logs zu haben.
Ja.
Und auch nicht nur irgendwie für, gibt ja manchmal sowas, wenn man jetzt sich nicht um Logspeicher kümmert, dediziert oder die Logs irgendwo hinschiebt und Siem oder jetzt was es auch immer da alles gibt, dass ich dann aber nicht die Logs nach einem Neustart der Firewall verliere oder sie nur 3 Stunden vorhalten kann, weil es im Cache gespeichert wird und so viele Logs anfallen, dass ich es irgendwo nicht vorhalten kann.
Ja.
Man muss sich immer ein bisschen drum kümmern und auch da ist dann natürlich auch unsere Pflicht, die Kunden dahingehend zu beraten, wie wichtig das denn ist, diese Logs auch zu haben. Und das macht es auch einfacher, egal ob ich jetzt einen Fall habe und einen Verdacht auf einen Angriff, wenn ich keine Logs habe, was soll ich denn prüfen?
Ja.
Und genauso wie wenn es leider dann zu spät ist und der Angriff erfolgreich war, um zu gucken, was ist denn überhaupt passiert? Wie kam denn Angreifer rein? Um es dann irgendwie forensisch analysieren zu können. Und ohne Datengrundlage kann ich das halt nicht tun.
Manchmal hat man ja auch gehört, dass ein Angreifer sich schon viel, viel länger in dem ganzen System quasi breit gemacht hat. Aber es ist irgendwie noch nie so zu diesem ausschlaggebenden Punkt gekommen, dass man jetzt so wirklich merkt, oh, wir sind jetzt verschlüsselt, sondern der lebt dann einfach da so ein bisschen. Und deswegen wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, die Logs, also gibt es da gar keinen also Zeitlimit? Also würdest du quasi sagen, die Logs sollten einmal angeschaltet werden und niemals ausgeschaltet werden? Also auch mit dem Speicher so, also wie kann ich mir das vorstellen? Das wird ja irgendwann volllaufen irgendwie.
Genau, es wäre natürlich ein Traum, wenn die Logs, kannst du 7 Jahre oder länger das aufbewahren.
Ja, genau, also deswegen, ja.
Wäre super. Das sprengt halt irgendwann den Rahmen. Also Kosten-Nutzen muss man irgendwie gucken. Weil so ein Logspeicher, ja, du brauchst dann irgendwie auch viel Speicher. Ne? Das ist dann auch wieder ein Kostenthema. Da ist die Frage, also man sollte schon irgendwie gucken, dass man vielleicht mehr als 90 Tage Logs hat.
Okay.
Aber also da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Meinungen und auch da kann man keine pauschale Aussage treffen, würde ich sagen. Da muss man dann auch individuell gucken. Wichtig ist vor allem, dass man sie hat. Einen gewissen Zeitraum auch mindestens hat. Ja.
Cool. Aber jetzt das ganze Thema erstmal, okay, nochmal Antivirenprogramme, Firewall, auch wieder ganz wichtig. Aber ich glaube, einer der noch wichtigeren Punkte zusätzlich dazu ist ja auch generell Awareness. User Awareness, generell Awareness im Unternehmen zu schaffen. Was sind da so deine Tipps oder in Anführungszeichen Tricks, wie das Ganze auch ein bisschen besser quasi angenommen werden kann, das ganze Thema?
Ich glaube, wichtig ist, dass man beim Thema Awareness das gut rüberbringt und auch den Mitarbeitenden, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auch klar macht, also auch wieder ein bisschen erzählt, was ist denn überhaupt, also jetzt nicht Angst zu schüren, sondern einfach so ein bisschen auch erklärt, die Leute mit abholt, warum man auch gewisse Maßnahmen im Unternehmen ergreift. Also das ist wie 2-Faktor-Authentifizierung, wo User sagen, ja toll,
jetzt lästig. Ich
das
auch noch
lästig. Genau. Aber das auch erklären, warum man es macht und auch diese so Awareness-Kampagnen. Klar ist das vielleicht nervig, aber da muss ich auch einfach Leute abholen und sagen, hey, das hilft euch ja auch im privaten Umfeld.
Richtig.
Also zu wissen, was machen Angreifer, aber es betrifft ja auch leider nicht nur Firmen, sondern auch privat wird man ja vielleicht mal, kriegt man eine Phishing-Mail etc. Und das ist ja auch wichtig zu verstehen vielleicht, worauf es ankommt und worauf ich achten muss und was man auch privat für Maßnahmen ergreifen kann. Und auch das Thema, ob jetzt Passworthygiene, 2-Faktor-Authentifizierung etc., das kann man ja auch alles privat aneignen. Ne? Das sind ja auch Tipps, die man da für den Alltag mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Mehrwert, wenn man das entsprechend transportiert und gut rüberbringt. Und aber auch, klar, dass es fürs Unternehmen wichtig ist. Und es gibt Phishing-Kampagnen bzw. Awareness-Trainings, die sind gut gemacht und andere weniger gut. Man kann es dann vielleicht auch koppeln mit einer guten automatisierten Awareness-Kampagne, zusammen vielleicht noch mit einem Awareness-Workshop, so face-to-face, dass sich einfach mal ein Profi hinstellt und mal mit den Leuten ins Gespräch geht, weil das kommt auch nochmal ganz anders rüber. Und ich glaube, was auch wichtig ist, die Admins schimpfen nur so ein bisschen auf die User, die wieder irgendwo draufgeklickt haben.
Fingerpointing.
Das, genau. Ja. Zum einen, auch da die Frage, wie kann man es richtig machen? Ich glaube, wenn mal einer klickt und ob es jetzt nur innerhalb von einer Simulation ist oder nicht, da jetzt irgendwie danach mit dem Finger auf einen zu zeigen, ja, oder
Abmahnung ist raus.
Genau, Abmahnung ist raus, und irgendwie da ein bisschen Druck aufzubauen und dann irgendwie auf den Mitarbeitenden loszugehen, das hilft auch überhaupt nicht psychologisch. Das habe ich halt auch schon mal festgestellt, dass dann die Leute erstmal Ärger kriegen.
Nach dem ich drücke jetzt nicht mehr auf Links drauf und ich bearbeite deine Aufgaben nicht mehr, weil es hieß ja, ich darf auf keine Links mehr klicken.
Entweder so rum oder es heißt, ich schicke jetzt jeden Link nach dem Motto erstmal prüfen, dann wird die IT zugebombt mit Prüfung, oder andersrum. Naja, wenn es doch nochmal passiert, man klickt irgendwo drauf, denkt dann, huch, das war vielleicht nicht so gut. Man traut sich dann ja gar nicht mehr der IT zu sagen, ey, ich habe hier, glaube ich, irgendwo drauf geklickt, weil dann denkt man sich, ich kriege wieder nur Ärger, schlecht, ich verheimliche das mal. Noch da ist wieder Zeit so ein Thema, weil wenn man dann nicht sofort was macht und Gegenmaßnahmen ergreift und nur weil derjenige oder diejenige sich traut, das quasi zu sagen, weil man weiß, okay, ich habe beim letzten Mal so Ärger gekriegt. Man muss halt vernünftig mit den Leuten reden. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was wir auch sehen, dass oftmals die IT-Abteilungen von diesen Awareness-Trainings rausgenommen werden oder auch bei den Workshops gerne die IT-Kollegen, die Admins da mit beteiligen lassen, weil auch die machen Fehler und das kann uns allen mal passieren, wenn es gut gemacht
ist. Nobody's perfect.
Nobody's perfect. Wow. Und dieses, was auch immer fieser wird, ist ja Absender prüfen, ist immer so ein Thema. Prüft den Absender, guckt auf die Mailadresse. Aber wir sehen halt immer wieder diese Lieferkettenangriffe, dass irgendwelche Partner von Firmen kompromittiert sind, die Postfächer gehackt wurden und von da aus dann wieder Mails geschickt werden. Und das ist dann fies auf validen Mailverlauf, der tatsächlich ja stattfindet. Und wenn du dich darauf beziehst und sagst, klick mal jetzt hier drauf, dann denkst du, ja, komm vom Meier Müller XY, kenne ich, der bezieht sich auf die Rechnung, klicke ich drauf. Ja, dann sage ich, ich habe den Absender geprüft. Ja, mittlerweile muss man da halt auch leider bisschen umdenken, weil das hilft in der Regel oder in solchen Fällen halt leider nicht mehr.
Ja, okay. User Awareness eigentlich in jedem Punkt super wichtig. Egal, ob man ein neues Thema einführt, egal, ob es jetzt mit Sicherheit zu tun hat. Also, wenn man die Leute im Unternehmen nicht mitnimmt, dann läuft es eigentlich immer gleich. Ja, die User wissen nichts davon oder halt eben auch Admins oder wer auch immer. Und dann geht das Ganze irgendwie nicht so geplant weiter, wie man es eigentlich erhofft hat. Und am Ende möchte ja eigentlich jedes Unternehmen sicher bleiben. Also ich glaube, ich würde jetzt, und du auch, jetzt nicht davon ausgehen, ein Geschäftsführer wacht jetzt auf, ja, jetzt habe ich heute Bock, verschlüsselt zu werden. Richtig Bock. Und dann rufen wir dich mal an, den Hendrik, und verbringen mal ein paar Wochen zusammen, um das Ganze wieder aufzuräumen. Was ich mich dann immer noch stelle, ist, wir haben jetzt super viel mit Phishing-Mails und ja gut, ich kriege einen Link, gut ist, ne, und drück da drauf, oh je, jetzt werde ich verschlüsselt. Ist natürlich kacke, aber wie geht's denn, also was gibt's denn sonst noch irgendwie für Angriffsvektoren, also unabhängig von dem, was wir jetzt alles schon besprochen haben?
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, weil Phishing ist halt nicht das eine, es ist wahrscheinlich mitunter das größte Einfallstor. Man hat es auch die letzten Wochen wieder vermehrt festgestellt. Ein anderes Thema sind natürlich Schwachstellen, die auf Systemen vorhanden sind, die extern erreichbar sind. Das kann jetzt Verschiedenes sein. Also angefangen als Beispiel von einer Firewall, die irgendwie extern erreichbar ist und vielleicht die Administrationswebseite auch von außen erreichbar, nicht gut abgesichert, auch wieder da die Logins ohne Multifaktor-Authentifizierung als Beispiel, vielleicht eine veraltete Firmware, also veraltete Software auf der Firewall noch da. Alles, was von außen erreichbar ist, immer in Frage stellen, muss es überhaupt erreichbar sein? Mhm. Und wenn ja, von überall oder vielleicht nur von gewissen IPs oder kann man es irgendwie eingrenzen? Und auch dann schauen, aber okay, dann ist denn da der aktuellste Sicherheitspatch drauf und gibt es Schwachstellen dafür? Muss ich irgendwas tun? Muss ich was patchen? Muss ich es vielleicht mal offline nehmen? Keine Ahnung was. Das muss man immer bewerten. Und die Firewall, um bei dem Beispiel zu bleiben, stellt ja auch Dienste bereit, wie zum Beispiel VPN. Und auch da ist wieder wichtig, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das macht man ja nicht, um die Leute zu ärgern, dass es beim Anmelden länger dauert, sondern einfach, wenn ein Angreifer es schafft, an Zugangsdaten zu kommen, durch vielleicht eine Phishing-Mail, wo man dann Credentials preisgibt.
Muss noch eine Hürde
sein. Dass man dann auch einen zweiten Faktor hat. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, einfach auch zu verstehen, warum man das halt braucht und dass es auch einfach sein muss. Und dann noch einen Schritt weiter, Conditional Access oder sowas wie Zero Trust Network Access einzuführen. Also das heißt, dass ich selbst wenn ich schaffe, den zweiten Faktor zu umgehen, was ja auch machbar ist, je nach, also nicht per se, aber auch machbar sein kann, dass man sich nicht von irgendwo aufschalten kann oder anmelden kann, ob es jetzt VPN ist oder Microsoft 365. Mhm. Und vor allem auch, also Geoblocking vielleicht das eine Thema als Beispiel, aber auch gekoppelt mit nur auf unternehmensbezogene Geräte erlauben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem fremden Laptop mich anmelden will, dass das gar nicht geht, sondern nur, wenn das Gerät, was weiß ich, Mitglied in der Domäne ist. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die man abbilden kann. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, weil wenn man durch Phishing an Credentials kommt, Beispiel wie der Microsoft 365, und ich schaffe es, den Session-Token mitzukapern, was wir bei unseren Schwachstellen-Scans auch machen, dann habe ich halt die Möglichkeit, mich einfach anzumelden, ohne einen zweiten Faktor. Es sei denn, es ist, und das ist ja das Ziel, Conditional Access so eingestellt, dass ich nur unternehmensbezogene Geräte, wie zum Beispiel domain-gejointe Geräte, anmelden kann. Als Beispiel. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Und es ist halt wichtig, dass man sich die Gedanken macht und das so weit wie möglich ja einschränkt, die Anmeldung auf valide Geräte. Ein anderes Thema ist ja auch, dass irgendwelche Server von außen erreichbar gemacht werden vielleicht. Das mag ein Webserver sein oder keine Ahnung was. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Irgendwelche Systeme, wo einfach ein Zugriff vom Internet per se möglich ist. Mhm. Auch da wieder hinterfragen, muss es von überall aus sein? Wenn ja, wo steht denn der Server? Steht er einfach in meinem normalen Netzwerk oder Servernetzwerk? Da wäre natürlich auch die Frage, muss das sein oder könnte man den in DMZ isolieren? Ne? Also, dass man ein bisschen, dass wenn der Server kompromittiert wird, nicht direkt das ganze Netz als kompromittiert zu bezeichnen wäre, sondern dass es nochmal eine Hürde gibt wiederum. Und auch da dazwischen nochmal schaut, sicherst irgendwie die Kommunikation ab oder mit einem Reverse-Proxy etc., da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber dass man sich eben die Gedanken macht und nicht nur einfach einen Zugriff von außen schafft, ohne den richtig abzusichern oder soweit es geht zumindest abzusichern. Und auch da wieder ist das System, was von außen erreichbar ist, gepatcht oder läuft ein Webserver, der mit einer alten Version mit 50 Schwachstellen drauf, die ich wieder ausnutzen kann.
Also es dreht sich eigentlich immer um das Gleiche.
Genau, es ist immer patchen, MFA, wo es geht.
Ja.
Es sind immer die gleichen Themen. Und ich glaube, wenn wir das auch noch erreichen, zusammen mit der User Awareness, dann haben wir, glaube ich, eine gute Basis, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass ein Angreifer irgendwie von außen reinkommt.
Richtig. Das hast du schön gesagt und hiermit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Also ich würde dich auch gar nicht mehr nach einem Abschlusswort, außer du hast noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern oder Zuhörerinnen sagen möchtest, mitgeben möchtest.
Patchen Sie Ihre Systeme und führen Sie Multifaktor-Authentifizierung ein.
Richtig und wichtig. Genau. Und wir freuen, also Henrik, dankeschön, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Sicherheit ist das A und O im Unternehmen, weil keiner hat Lust. Zeit ist Geld und Verschlüsselung braucht man einfach nicht. Das nicht stimmt. Privat, nicht im Unternehmen. Keiner hat Lust drauf. Und dementsprechend sagen wir herzlichen Dank, dass ihr auch wieder zugehört habt oder zugeschaut habt. Wir haben nämlich natürlich auch, das ist nicht nur ein Podcast, wo ihr uns nur sprechen hört, sondern auf YouTube haben wir sogar einen Videopodcast. Also wenn ihr uns auch mal live und in Farbe sehen möchtet, könnt ihr auch dort schauen. Da haben wir nochmal ein ganzes Video in 4K hochgeladen für euch. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, wie der Schwachstellen-Scan-Gott aussieht, klickt einfach das nächste Mal auf YouTube. Und in diesem Sinne freuen wir uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen oder noch irgendwelche Ideen habt für die nächste Folge oder ein Thema interessiert euch absolut, dann schreibt doch gerne unter die Podcast-E-Mail-Adresse. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den anderen Folgen, die ihr euch auch noch anhören könnt. Also bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.